Hallo und herzlich willkommen bei Alienas Mindflow Podcast, deinem Begleiter für mentale Gesundheit, der dich unterstützt und inspiriert, deine innere Stärke zu entfalten, deinen Geist zu beruhigen und mit Freude und Leichtigkeit den Weg für ein ausgeglichenes Leben zu finden. Ich bin Aljena, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Yogalehrerin und deine Expertin für mentale Gesundheit. Gemeinsam erkunden wir Wege, wie du Stress reduzieren, innere Ruhe finden und deine mentale Gesundheit stärken kannst. Denn mentale Gesundheit bedeutet nicht nur die Abwesenheit von Problemen, sondern auch die Fähigkeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Also, bist du bereit, diese Reise anzugehen? Dann lass uns direkt loslegen. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Podcast-Folge hier. Und heute gibt's hier wieder einen Interviewgast und ich finde das Thema so schön und auch gleichzeitig so schön, dass du damals auf mich zugekommen bist, um über deine Geschichte zu sprechen. Denn heute sprechen wir über eine mit der häufigsten psychischen Erkrankung, der Depression. Und bevor wir jetzt hier einsteigen, ist mir noch ganz wichtig, dass wir kurz hier erinnern, dass eine Depression wirklich auch eine anerkannte psychische Erkrankung ist und wird auch nach dem internationalen Diagnosekriterium des ICD-11 klassifiziert. Also vor allen Dingen fühlen sich Betroffene unterschiedlich. Es kann mit großem Leiden, mit geringem Leiden zusammenhängen. Und in dieser Folge sprechen wir jetzt einfach über die persönlichen Erfahrungen, die individuellen Erkenntnisse und vor allen Dingen auch verschiedenen Perspektiven auf psychisches Leid, Heilung und Gesundheit. Und wichtig ist mir einfach zu sagen, die Inhalte ersetzen hier keine medizinische oder psychotherapeutische oder psychiatrische Behandlung. Also wenn du selbst merkst, dass dich bestimmte Inhalte irgendwie triggern, wenn du selbst unter starken psychischen Belastungen leidest oder das Gefühl hast, Unterstützung benötigen, dann geh einfach gerne hier auf professionelle Hilfe zu und nimm sie auch gerne in Anspruch. Ansonsten soll diese Folge jetzt einfach hier zum Nachdenken anregen, dich inspirieren, vielleicht neue Perspektiven eröffnen und vor allen Dingen auch das Verständnis fördern. Und deswegen begrüße ich jetzt hier die liebe Sophia. Und ja, Sophia wird uns ein bisschen heute über ihren Weg erzählen und ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Deswegen herzlich willkommen, Sophia. Schön, dass du da bist und vielleicht magst du dich jetzt einfach mal kurz hier vorstellen.
Ja, hallo zusammen erstmal. Also ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf und ich halte jetzt einfach am Anfang erstmal kurz und knapp. Zu allen Interessanten kommen wir dann, glaube ich, gleich schnell. Also ich bin aufgewachsen in einem bayerischen Dorf und mein Fernweh hat mich dann relativ bald in die Welt so ein bisschen rausgezogen und heute lebe ich mit meinem Mann in Sri Lanka und ich habe mich dazu entschieden, selbstständige Autorin zu werden. Und habe jetzt letztens mein erstes Buch eben veröffentlicht, in dem es eben um psychische Mechanismen geht und wie man die vielleicht auch überwinden kann.
Ja, super, super schön. Wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen gesprochen und fand es auch total toll, dass du gesagt hast, okay, diese Erfahrung, die ich gemacht habe, möchte ich jetzt auch weitergeben. Und ja, vielleicht magst du uns einfach so ein bisschen auf deine Reise mitnehmen. Du hast mir erzählt, dass du mit 17 Jahren die Diagnose Depression bekommen hast. Und vielleicht magst du einfach mit uns so in die Vergangenheit reisen und uns erzählen, wie du diese Zeit erlebt hast, wie du gemerkt hast, dass da etwas nicht mehr im Gleichgewicht ist.
Also tatsächlich ist mir das erstmal gar nicht so selber aufgefallen, sondern meine Mutter ist da damals so ein bisschen hellhörig geworden, einfach weil ich sehr viel betrübt war, sehr weinerlich. Ja. Und ja, die hatte da den richtigen Riecher und hat mich dann eben auch überzeugt, dass wir da mal zum Arzt gehen. Und ich habe dann eben diese Diagnose Depression bekommen und wusste da erstmal gar nichts mit anzufangen, so weil da hatte ich mich jetzt in dem Alter auch überhaupt nicht mit beschäftigt. Ich wusste nicht so wirklich, was ist das. Und ja, ich hatte dann tatsächlich mehrere Jahre Zeit, kennenzulernen, was das so genau ist. Und ja, diese Zeit ja auch gerade so als Jugendlicher, wo man viele Entscheidungen so trifft und so den Schritt ins Erwachsenenleben macht, da hat mich das total überfordert einfach. Also ich wusste eh schon nicht so, was ich machen soll und also so beruflich nach der Schule und habe dann auch mein erstes Studium abgebrochen, weil es mir da einfach psychisch überhaupt nicht gut getan hat. Und ja, ich denke generell so eine Überforderung einfach mit dem Leben, weil meine Motivation und alles, so irgendwas zu finden, war halt so zum Überleben schon aufgebraucht. Also es hat unglaublich viel Kraft gekostet und dann sich so Gedanken zu machen darüber hinaus, das war wirklich sehr schwierig und gleichzeitig dann halt auch so der Druck, aber gesellschaftlich, man muss ja jetzt irgendwie was finden und vorwärts kommen. Und als ich dann mein zweites Studium angefangen habe, da waren andere halt fertig mit ihrem und ich hatte dann mal so auch das Gefühl, dass ich halt hinterher bin und dass ich nichts auf die Reihe krieg und ja, dass mich das einfach alles so zurückhält.
Ja, da sprichst du auch, glaube ich, schon was Wichtiges an, wenn wir uns dann zusätzlich bei solchen Erkrankungen von außen oder unter Druck setzen lassen, beziehungsweise machen wir das ja auch gerne selbst, dass wir uns unter Druck setzen. machen wir das ja letztendlich nur noch schlimmer, beziehungsweise unterdrücken ja das, was gerade eigentlich da ist. Und ich nehme natürlich auch, gerade war in meinen Therapien, viele Menschen haben die Diagnose, die bereits zu mir kommen oder sind sich nicht sicher, ob sie die haben. Und Depression ist auch vor allen Dingen in den letzten Jahren ein Thema, natürlich in unserer Gesellschaft. Aber wie hat es sich für dich tatsächlich auch angefühlt? Wie würdest du es beschreiben, wie du gemerkt hast, okay, da ist etwas anders in mir, da entwickelt sich etwas in mir?
Ja, also ich glaube, für mich war es so hauptsächlich gezeichnet davon, dass ich so ganz schnell in eine sehr tiefe Traurigkeit oft gefallen bin, mit Stimmungsschwankungen und allem, auch so Kleinigkeiten wie so eine angebrannte Pfanne, die konnten für mich zu einem Weltuntergang führen, also dann so das eine zum anderen. Und ja, also ich hatte ja gerade schon auch so die Überforderung angesprochen, auch so zum Beispiel in sozialen Interaktionen, so Sachen, die für andere voll einfach irgendwie waren, so beim Kellner zum Beispiel Essen bestellen, das war für mich immer so ein Riesenthema und ich habe immer davor noch meine Eltern angebettelt oder Freunde, die waren da tatsächlich mehr so, ja okay, dann bestelle ich halt für dich. Und meine Eltern so, ja, bist jetzt mal alt genug, kannst ja wohl selber dein Essen bestellen, aber das hat für mich echt so einen Druck und Panik auch ausgelöst. Und ja, wenn es dann irgendwie größere Herausforderungen waren, hatte ich auch dann teilweise Panikattacken. Und ansonsten auch viel so Lustlosigkeit, Motivationslosigkeit, ist, glaube ich, auch relativ typisch.
Ja.
Lustlosigkeit, also tatsächlich jetzt über, ich habe keinen Bock, darüber hinaus wirklich körperlich habe ich mich sehr, sehr erschöpft gefühlt. Und dann zum Beispiel auch mal jetzt einen Spruch bekommen, ach, jetzt kochst du schon im Sitzen. Ja, aber für mich war das halt wirklich dann einfach gerade in so einer Situation vielleicht zu viel auch noch zu stehen. Also, und ich finde, das kann man sich da auch mal rausnehmen, weil so negative Gedanken und Emotionen generell, das ist ja auch alles, was sehr viel Energie und Kraft kostet. Und das sieht man auch, glaube ich, von außen vielleicht nicht so. Aber ja, das frisst auf jeden Fall einiges und ja, da einfach vielleicht auch Verständnis zu zeigen und das nicht so als faul abzustempeln, das ist auch was mir persönlich oft nachgesagt wurde. Ja, und sonst teilweise waren es dann auch so sehr extreme Emotionen im Up und im Down. Und wenn es dann aber irgendwie zu viel wurde von den extrem negativen Gefühlen, habe ich es auch in mehreren Phasen erlebt, dass ich dann so, glaube ich, so einen Schutzmechanismus eben geschaltet habe und dann erstmal gar nichts mehr gefühlt habe. Und da war die Sehnsucht dann aber auch schnell wieder da, was zu fühlen. Und unbewusst habe ich da, glaube ich, auch ganz oft dann den Schmerz wieder in Kauf genommen, wenn es mit der Freude nicht geklappt hat, einfach um irgendwie überhaupt wieder was zu fühlen.
Ja.
Ja, und ich habe auch damals, ich hatte so ein Notizbuch von meiner Schwester bekommen, wo Platz für meine Gedanken ist. Und da habe ich es einmal, glaube ich, ganz schön beschrieben. Ich habe mich gefühlt so, als wäre ich in so einer Schlucht in der Dunklen gefangen und in die kommt schon auch mal Licht rein, so wenn die Sonne halt im Zenit steht, aber ansonsten ist da halt ziemlich düster und ich versuche auch immer wieder einen Ausweg zu finden und versuche mal die Wände hochzuklettern, aber letztendlich falle ich dann immer wieder eben in diese dunkle Schlucht zurück.
Wow, ja. Ich glaube, das beschreibt eine Depression tatsächlich ganz schön. Also eine schöne Metapher, mit einem Thema, was natürlich großen Leid auch verfolgt. Und wie hast du letztendlich gemerkt, okay, jetzt möchte ich auch was verändern, jetzt möchte ich das selbst so ein bisschen in die Hand nehmen. Hast du damals angefangen, eine Therapie zu machen? Wie hast du begonnen, deinen Weg aus dieser Schlucht, die du gerade so schön gesagt hast, zu beginnen?
Ja, also ich habe tatsächlich relativ zügig nach der Diagnose damals mit 17 auch eine systemische Psychotherapie angefangen, ungefähr so ein bisschen über ein Jahr. Auf den Wunsch meiner Eltern hin, und ich glaube, es war auch schon so ein Punkt, warum es vielleicht mir persönlich damals nicht so weitergeholfen hat, weil da auch noch nicht so die Eigenmotivation vielleicht da war, sondern okay, also mir geht's nicht gut, und es wird mir gesagt, okay, probier das doch, ich probiere es mal aus. Ja, aber ich glaube, man muss da auch so ein bisschen Eigenmotivation einfach mitbringen, weil es kann auch nicht zaubern. Und ja, also das hat mir dann tatsächlich nicht so weitergeholfen, hatte ich das Gefühl. Und dadurch habe ich dann so schnell den Trugschluss eben angenommen, dass ich halt irgendwie ein hoffnungsloser Fall bin und dass man mir vielleicht einfach nicht helfen kann und dass Therapie bei mir nicht wirkt, weil ja aus der Perspektive damals so, wie gesagt, ich wusste auch nicht so viel über Depressionen. Und man hat ja als Jugendlicher eh schon so das Gefühl, keiner versteht einen. Ja, war das so, ich habe jetzt das Gängige ausprobiert, was man halt so macht, wenn man irgendwie so eine Depression hat, und es hat mir jetzt aber eben nicht geholfen. Und dann bin ich halt die nächsten Jahre erstmal so mit mir selber da irgendwie durch, mich da versucht durchzukämpfen, und ja, das hat aber natürlich nicht so gut geklappt, ging bergauf und bergab, und ich habe viel Vermeidungsverhalten einfach, denke ich, aufgebaut, in dem Versuch, mir zu helfen. Und so mit Ablenkung ging es dann auch mal, dass ich so tiefst vielleicht eher hinausgezögert als verhindert hätte. Und letztendlich habe ich dann einfach noch einen persönlichen Tiefpunkt wirklich erlebt, an dem ich gesehen habe, dass ich einfach mein Umfeld auch gerade so stark schon damit verletze und mitnehme. Und dann habe ich gesagt, okay, also das will ich ja wirklich auch nicht. Und ich probiere es jetzt nochmal, ich gebe mir jetzt nochmal eine Chance. Und dann habe ich mir eine psychosomatische Klinik rausgesucht und habe da 2 Wochen verbracht. Und ich glaube, da hat mir auf jeden Fall geholfen, dass ich auch so aus meinem Umfeld rausgekommen bin, dass ich Struktur hatte, dass es da gezwungen war, um 8 Uhr morgens beim Frühstück mit Anwesenheit zu erscheinen, weil das war eigentlich für mich so ein Ding der Unmöglichkeit. Also 10 Uhr aufstehen war schon schwierig. Und natürlich einschlafen, also das war auch für mich immer so ein Problem mit Schlafen generell. Und das hat mir halt dann auch geholfen, weil Mittagsschläfchen durfte man da natürlich auch nicht machen. Und dann nach 2 Wochen Rhythmus hat mir das halt schon auf jeden Fall was gebracht. So ein, das habe ich auch mit nach Hause nehmen können von dort. Und so die Angebote, waren jetzt so lala für mich, aber es war auch während Corona damals eingeschränkt. Und weil es mir jetzt gerade einfällt, ich will da auch einfach noch mal kurz dran erinnern, nur weil ich jetzt sage, eben das und das hat für mich persönlich jetzt nicht geholfen. Bitte auf keinen Fall denken, dann brauche ich es nicht ausprobieren, hilft mir dann auch nicht, weil wir sind ja alles so unterschiedlich und individuell. Ja, und was mir dann, glaube ich, so auch wirklich so ein Mindshift nochmal gegeben hat, war, dass ich dort in der Klinik, ich hatte ein Buch dabei von Eckhart Tolle, Eine neue Erde. Und da habe ich so das erste Mal wirklich so psychische Mechanismen beschrieben gesehen, in denen ich mich selber wiedergefunden habe. Und da habe ich wirklich so gedacht, okay, da versteht mich wirklich mal jemand. Und da scheint es auch irgendwie eine Lösung für zu geben. Auch weil ich das natürlich erstmal nicht gleich ansetzen könnte und erstmal nur so ein bisschen begreifen, aber da war so, aha, da gibt's doch noch was, und deswegen lohnt es jetzt auch weiter zu suchen, weil wenn es das jetzt da gibt in dieser Ecke, die ich zufällig entdeckt habe, dann muss es auch noch mehr geben. Und ich habe damals dann so einen Pakt mit mir selber geschlossen, bis ich 27 bin, werde ich alles Mögliche ausprobieren, damit es mir besser geht, unaufhörlich. Und wenn es mir dann immer noch nicht besser geht, so, dann habe ich meinetwegen die Erlaubnis, auch so mich von der Welt zu verabschieden. Und das war auch so ein Gedanke, den ich sehr, sehr viel hatte. Und ja, ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin heute 27 und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe und sehr dankbar für alles, was ich erleben durfte.
Toll. Ja,
die schwierigen Zeiten im Nachhinein.
Toll. Wie schön. Vor allen Dingen auch so, sich einen Pakt selbst zu schließen. Okay, ich gebe mir jetzt die Zeit. Und das ist ja auch eine 10-Jahres-Spanne, ist ja auch eine schöne Zeit, wo sich auch was verändern darf, wo man einen Weg gehen darf. Und ich denke, das hast du ganz gut gemacht. Und nach dem Ganzen, was du dann bei dir wahrscheinlich in der Heimat auch erlebt hast, hast du irgendwann entschieden, auch auf Reisen zu gehen. Und ab da hast du gesagt, damals, wo wir gesprochen haben, ging auch so ein anderer Weg für dich los. Vielleicht magst du uns damit mitnehmen, was du ja erlebt hast auf dieser Reise, auf diesen Reisen und wie es dir da auch ging.
Ja, also da weiß ich vielleicht gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es gibt so viele Punkte, aber also generell auf den Reisen denke ich erstmal, sind halt viele Auslöser weggefallen und dann ging es mir da schon mal grundsätzlich so ein bisschen besser auch. Und ich denke so, grundsätzlich sind es oft diese Perspektiven, auf die man halt trifft in anderen Ländern und anderen Kulturen. Und dadurch, dass man diese neuen Perspektiven oder dieses neue, die neue Sicht aufs Leben kennenlernt, dann wird einem erstmal bewusst, wie man es selber sieht, weil man ist da oft blind für, wie man das eigentlich alles sieht und ist so im Unbewussten. Und wenn man dann halt eine neue Ansicht so bekommt, dann realisiert man es erst. Und da habe ich eben viel gemerkt, wie ich eigentlich die Welt sehe und wie andere Leute die sehen. Und ja, habe dann auch so angefangen, halt meine Bedürfnisse zu hinterfragen. Ich weiß noch, ich saß mal in Südafrika und saß in der Natur und dachte mir so, boah, voll schön, so würde ich auch gerne leben. Und dann ist so der Gedanke gekommen, ich habe mir da letzte Woche diese neuen Doc Martens mit Plateau gekauft. So, warum habe ich das eigentlich gemacht? Das ist voll unnötig. Damit kann ich nicht mal Skateboard fahren oder reisen oder was weiß ich, so, was hat mich da geritten, dass ich gemeint habe, dass ich die jetzt brauche? Und dann halt so auch zu den Gedanken, aber was brauche ich denn oder was möchte ich einem Wert geben in meinem Leben? Was sind Dinge, die meine Bedürfnisse wirklich halt befriedigen können? Und ja, was auch sehr interessant für mich dann war, als ich mit meiner besten Freundin war, ein halbes Jahr im Ausland auch. Und da hatten wir auch wirklich so die Zeit, wenn wir uns gestritten haben zum Beispiel, kam auch des Öfteren mal vor, wenn man so 24/7 aufeinander hockt. Aber wir hatten dann die Zeit, dass wir uns wirklich danach 2-3 Stunden hingehockt haben und es auseinandergenommen haben, wer sich jetzt hier gerade vielleicht wie verletzt gefühlt hat, was da getriggert wurde, woran das eigentlich mit aus der Vergangenheit halt dran hängt. Und da hat man halt dann auch so gemerkt, okay, das hat jetzt vielleicht mit der jetzigen Situation gar nicht mehr so viel zu tun oder mit mir oder mit dir. Und das hat man vielleicht auch schon mal so gehört, aber dass man das halt einfach dann so mit dem persönlichen Beispiel und so, das hat einfach was in meiner Denkweise integriert. Das war auf jeden Fall sehr, sehr
schön, ja.
Und hilfreich, glaube ich, ja.
Ja. Wie lange warst du dann auf Reisen und was hast du vor allen Dingen über dich selbst gelernt in der Zeit?
Ja, das kann ich jetzt gar nicht so zeitlich festlegen. Ich habe halt versucht, immer wieder Geld anzusammeln und dann am besten in den Semesterferien oder einfach mal, bevor ich studiert habe, zwischendrin oder wie auch immer, dass ich versuche, so lange wie möglich wegzukommen und es auszunutzen. Und dann war ich eben ein halbes Jahr mit meiner Freundin und ein halbes Jahr war ich alleine in Sri Lanka für mein Praktikum damals. Das war auch so ein Ding, da habe ich auf jeden Fall viel, viel gelernt. Das war so meine zweite Alleinereise, was ich mich halt auch voll lange nicht getraut habe. Und im Nachhinein hätte ich gern mehr davon noch gehabt, weil da habe ich einfach auch gelernt, so für mich die Selbstverantwortung zu übernehmen, weil Das ist so eine Sache, ich glaube, die habe ich davor auch gerne abgegeben. Und dann stützt man sich vielleicht aufs Umfeld. In meinem Fall auch damals mein damaliger Freund, habe ich viel verlangt, dass er mir jetzt da raushilft gerade oder so. Und wenn du halt alleine irgendwo bist und dann brauchst du halt nicht warten, dass jetzt wer vorbeikommt und dich aus der Stimmung zieht oder so. Und da, wenn ich dann halt da mal irgendwie einen Down hatte und dachte ich mir, willst du jetzt so deine Reisezeit verbringen oder zwinge ich mich jetzt einfach selber dazu, wieder rauszugehen und ja, da auf jeden Fall auch Selbstwirksamkeit erfahren und gelernt, einfach wirklich mehr die Verantwortung für mich auch vollkommen zu übernehmen und zu nutzen.
Und ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn wir in depressiven Phasen auch stecken, fehlt uns natürlich Motivation, fehlt uns Energie, fehlt uns der Antrieb und dann sind wir natürlich auch sehr gerne angewiesen auf das Umfeld, was uns unterstützt, auf jeden Fall. Und dennoch ist es wichtig, bei, ich glaube, allen Krankheiten irgendwann auch wieder ein Stück weit Selbstverantwortung zu übernehmen, ja, um selbst auch wieder die Kraft zu geben, da auch einen Weg wieder rauszufinden. Und das schreibst du eigentlich ganz schön.
Da ist mir auch nachhinein was ganz Spannendes aufgefallen, weil ich hatte ja auch im Sozialzweig oder im Studium schon auch viel mit Dekonditionierung, Konditionierung so kennengelernt. Und es war auch noch so eine Zeit, wo es mir eben aber auch noch psychisch schlecht ging. Und im Nachhinein habe ich dann erst festgestellt, dadurch, dass ich halt dann quasi immer meinem Freund nachts geschrieben habe, bitte komm, hol mich ab, mir geht's ganz schlecht und alles. Und der dann meistens halt wirklich aber auch gekommen ist und es gemacht hat, habe ich ja nur noch mehr gelernt, das halt zu zeigen. Und wenn er nämlich dann manchmal nicht kommen wollte, weil er jetzt vielleicht auch mal gerade beschäftigt war, ja, dann habe ich mir aber so sehr gezeigt, dass es mir schlecht geht, dass er dann am Ende doch kommt. Und was habe ich letztendlich gelernt daraus? Je schlechter es mir geht, desto eher bekomme ich das, was ich will. Und ja, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig für Außenstehende irgendwie. Klar will man auf der einen Seite helfen und auf der anderen Seite, ja, muss man vielleicht auch gucken, wo man nicht immer alles nur recht macht. Und ja, es ist ein ganz schwieriges Spiel. Und ich glaube, allgemein lässt sich da aber eh nicht so.
Absolut. Ich denke, das ist auch ganz individuell, je nachdem, in welchem Grad man steckt, an welchem Zeitpunkt man steht in der Erkrankung und vieles mehr. Wie bist du dann dazu gekommen, ein Buch zu schreiben über deinen Weg, über deine Erfahrungen? Wie bist du dazu gekommen?
Ja, tatsächlich ist die Idee gar nicht so neu gewesen, sondern die war schon länger mal da, eben wegen meiner Erfahrung und meinem Weg, den ich so gemacht habe, aber ich habe mich dann, glaube ich, auch lange nicht so legitim gefühlt und aber dann auch mit dem Studium hatte ich dann ja auch so andere Theorien und Sachen kennengelernt und habe immer mehr auch so gefunden, wie ich das mir so auch erkläre außerhalb davon und dann dachte ich mir, ich ergreife jetzt die Chance auch mal von meiner Bachelorarbeit und prüfe meine These, die ich hatte, dass eben das westliche Weltbild auch so ein bisschen das Leid, die Entwicklung von psychischem Leid begünstigt. Und ja, dann hat sich danach halt die Frage gestellt, okay, nach dem Studium suche ich mir jetzt einen Job in einem System, in dem ich einige Punkte kritisiere oder wirklich jetzt echt einfach diese Buchidee, die da schon ein bisschen länger da ist. Und vom Bauchgefühl war die Entscheidung eigentlich ziemlich klar, aber der Verstand hat dann trotzdem erstmal noch so ein paar Zweifel und Ängste geschürt. Aber ja, dann habe ich mich auf jeden Fall dazu entschieden, das zu machen. Das erstmal so zu den Umständen. Und der Herzenspunkt war so, dass ich persönlich auch einfach durch Bücher viel gelernt habe. Das hat mich viel weitergebracht, was ich da so finden konnte. Und teilweise war es halt dann aber auch schwere Kost, sage ich jetzt mal, bis man das so wirklich verarbeitet hat und alles. Und zum Beispiel hatte ich dann auch ein Buch, das wollte ich unbedingt, dass meine beste Freundin das auch liest, damit ihr das genauso helfen kann wie mir. Aber die war dann so, boah, nee, also das so hochgestochen geschrieben, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und ja, dann auch so die Zeit, bis ich mal wieder an der nächsten Ecke das gefunden hatte und das so verknüpfen konnte, wie das alles zusammenhängt. Es hat ja auch immer so Zeit gedauert, bis man mal von dem Punkt zu dem Punkt kommt. Und dann dachte ich mir halt letztendlich, es wäre so schön, so eine ganzheitliche Betrachtung einfach zu haben, die einfach erklärt, was da gerade vor sich geht und das halt so verständlich zu machen, weil wenn man halt in der Depression ja drin steckt, dann hat man halt nicht die Motivation, sich jetzt durch verschiedene Fachgebiete zu wälzen oder wenn dann auch was so komplex ist, hat man ja gar nicht so die Motivation für und alles. Und ja, dann dachte ich mir also mit meiner ganzen Erfahrung persönlich und dann auch, was ich so auf meinem Weg durch Reisen und Studium gelernt habe, ja, würde ich das einfach gerne eben so zusammenfassen, damit andere Leute, die in ähnlichen Situationen jetzt sind wie ich damals, nicht so lange leiden müssen.
Wie schön. Erzähl uns doch gerne, wie heißt dein Buch? Was würdest du sagen, ist die Kernessenz aus deinem Buch?
Oh, das ist eine interessante Frage. Letzteres. Auf jeden Fall heißt das Buch Erkenntnis und Verständnis, wie psychisches Leid entsteht und wie du es auflösen kannst. Und die Kernessenz ist zum einen so, dass es halt viele verschiedene Punkte gibt, die das so auslösen und beeinflussen können, weil ich zum Beispiel, und ich glaube, den Fehler machen auch andere, man versteift sich so oft auf diese eine Sache, Herangehensweise, den einen Punkt, das eine Symptom, was ich weghaben möchte. Und dabei verliert man halt so den ganzheitlichen Blick. Und wenn es dann mit diesem einen Punkt nicht weiterkommt, dann denkt man vielleicht, okay, vielleicht bis hierhin kann mir es helfen und darüber hinaus, vielleicht ist es schon das Beste, was ich erreichen kann, weil man halt, wie gesagt, ohne diesen Weitblick dann die anderen Punkte gar nicht so sieht erstmal. Und deswegen war mir das halt ganz wichtig, von vielen verschiedenen Punkten da drauf zu gucken. Und auf der einen Seite geht's ja in der Psychologie generell viel um das, wie man halt mit sich selbst ist. Und ich wollte da einmal von außen anfangen, eben mit dieser Theorie auch von dem Weltbild, weil es fällt einem ja, denke ich, oft leichter, wenn man erstmal was bei anderen sieht oder sowas, was uns alle betrifft. Und wenn man da mal dann so den Mechanismus verstanden hat, dann kann man danach, denke ich, auch zu sich gehen und da bei ganz individuellen Themen die gleichen Mechanismen, sage ich mal, ausfindig machen und sich dann da weiterhelfen.
Ja,
ja,
voll spannend. Ich verlinke euch das Buch auch gerne in den Shownotes, also guckt gerne rein. Und du schreibst in deinem Buch auch oder sprichst auch heute davon, ja, dass unser westliches Weltbild auch psychisches Leiden begünstigt. Und vielleicht kannst du uns kurz ein bisschen da mitnehmen, was du genau damit meinst und was deine Erfahrung damit war.
Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und da könnte ich jetzt natürlich ausholen, aber ich versuche es jetzt mal an ein paar Stellen anzukratzen, die auf jeden Fall interessant und wichtig sind. Also das Weltbild ja so als kognitives Konzept, das aus ganz vielen Überzeugungen aufgebaut ist, wird ja oft durch soziale Interaktion weitergegeben und dann individuell eignet man sich halt so das eigene Weltbild an aus den Überzeugungen, die man halt für wahr annimmt. Und da kommt es halt dann darauf an, welche Überzeugungen habe ich in dem Repertoire überhaupt da, die ich auswählen kann, weil alle sind uns ja gar nicht bekannt. So. Und da ist eben das, dass man sich mal anguckt, welche Überzeugungen sind in dem Repertoire vom westlichen Weltbild jetzt oft vertreten. Und zum einen ist da das negative oder pessimistische Menschenbild meiner Meinung nach vertreten. Und das kann man damit begründen, zum Beispiel, dass wir eben unsere westliche Kultur, unser Staatssystem und alles viel auf der Fassadentheorie beruht. Was ist die Fassadentheorie? Die bedeutet, dass so Moral und kulturelle und soziale Eigenschaften, die wir uns halt so angeeignet haben, um ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen, dass die halt nur eine Fassade oder eine Maske sind und in Momenten der Wut oder des Chaos oder was auch immer fällt diese Maske und dann zeigt der Mann, der Mensch sein wahres, egoistisches, gewalttätiges Selbst, sein Charakter. Genau. Hört sich jetzt erstmal vielleicht ganz extrem an, aber tatsächlich ist es schon sehr verankert und das sieht man auch, also es wird gesagt, dass Thomas Hobbes diese Theorie begründet hat, auch wenn es davor schon Philosophen gab, die so in die Richtung gingen. Aber der ist auf jeden Fall ganz interessant, der Mann, weil der eben auch Kriegsbefehlhaber war, der ist in der Zeit von viel Kriegen aufgewachsen und wahrscheinlich auch deswegen vielleicht zu so einer negativen Theorie gekommen. Und der hat aber auch Staatsoberhäupter beraten und der hat da ganz viele Taktiken und auch so denen an die Hand gegeben, die er in seinem Werk Leviathan beschreibt. Und diese Taktiken, die den Machterhalt absichern, die werden halt bis heute eingesetzt. Also zum Beispiel, dass Unruhestifter in der Demo eingeschleust werden, die so den ersten Stein werfen, damit man dann ein Vorgehen rechtfertigen kann. Nur mal so als Beispiel. Und diese Theorie wurde dann halt von den Staatsoberhäuptern und so auch eben weiter verfolgt und auch viele Systeme beruhen da drauf, auch wie sie zum Beispiel mit Fehlverhalten oder Strafgefangenen umgehen. Oder ja, auch die Gründerväter Amerikas zum Beispiel, die haben das System auch so, also die waren davon überzeugt von dieser Theorie. Und so hat sich das dann halt alles von Europa in die westliche Welt, sage ich mal, ausgebreitet. Und was auch so noch ein wichtiger Punkt ist, oder wer auch Vertreter davon war, war Sigmund Freud. Und ich glaube, bei dem Namen klingelt es jetzt eigentlich bei den meisten, die sich ja so ein bisschen wenigstens schon mal mit Psychologie irgendwie beschäftigt haben. Ja, und das war vielleicht seiner Zeit konvertiert, dass er sich mit der tiefen Psychologie auseinandergesetzt hat und alles. Das will ich gar nicht abtun. Aber er hat halt alles vor diesem negativen Menschenbild ausgehen lassen, weil er ja auch selber so ein bisschen mit Depressionen, weiß ich jetzt nicht genau, auf jeden Fall mit Existenzängsten und auch mit Kokainsucht zu kämpfen hatte. Und ja, dementsprechend auch eben zu der Theorie gekommen ist, dass wir halt sehr triebgesteuert sind und dass wir uns durch eine moralische Instanz davon abhalten, eben diese negativen Triebe auszuleben. Und das finde ich dahergehend halt fatal, weil ich das auch so direkt im Psychologieunterricht damals, das war das erste, was ich gelernt habe in der Schule.
Ja, voll.
Das halt gerade in so einer Zeit, wo meine Depression angefangen hat und dann da saß ich so da und dachte so, oh ja, also genauso dunkel sieht es bei mir auch gerade aus, scheint von mir zu machen. Und das finde ich dann halt schon irgendwie kritisch, wenn man das so ganz unreflektiert dann an die Jugendlichen da weiter lehrt. Und ja, man könnte dann ja auch sagen, ja, aber es passiert ja auch genügend Schreckliches. Und genau der gleichen Meinung waren auch dann in den 60ern, da war so die Zeit, wo ganz viel Sozialpsychologie-Experimente gemacht wurden. Und es ist auch wieder sowas, was ich so in der Schule auch gelernt habe und im Studium auch noch. Zum Beispiel das Stanford Prison Experiment und ist ja sehr bekannt, gutes Beispiel dafür, wo ja, falls jetzt jemand nicht kennt, sage ich ganz kurz, wo die Studenten in Wärter und Häftlinge aufgeteilt wurden. Und eigentlich sollten die instruktionslos einfach mal den Dingen freien Lauf lassen. Und nach 6 Tagen anstatt 2 Wochen musste das dann abgebrochen werden, weil es zur Ausartung unwürdigen Menschenzuständen und Gewalt gekommen ist. Und die Schlussfolgerung war dann eben, ja, wenn man Mensch Macht gibt, dann wird er halt zum Monster.
Ja.
Und da gibt's auch noch ein paar andere, aber das führt jetzt dann, glaube ich, auch zu weit weg. Ende vom Lied ist, dass dieses Experiment einfach total unwissenschaftlich war. Zum einen, weil es halt durch soziale Erwünschtheit der Probanden zum Erfolg geführt wurde. Das wurde damals auch schon ein bisschen kritisiert, aber mittlerweile wurden da halt die Archive geöffnet und man weiß, dass es einfach von vornherein geplant war, dass da wirklich gar nichts wissenschaftlich dran ist. Und auch Geständnisse von Studenten, die da mitgespielt haben, wurden später aus Dokumentationen rausgeschnitten und solche Sachen. Und das finde ich halt auch, also wie gesagt, das habe ich aber unreflektiert und auch das kam raus, 2019 spätestens, wurde das auch groß veröffentlicht in der größten Psychologiezeitschrift von Amerika. Und ich habe das teilweise 2024, aber auch noch in der Uni gelernt so. Und ja, das sind solche Sachen, die ärgern mich dann auch noch ein bisschen.
Ja.
Ich meine, es sind auch nur Menschen, die haben da vielleicht noch nichts von mitbekommen, das nicht stimmt, aber es hat halt fatale Auswirkungen darüber, wie halt Menschen sich selbst und ihre Mitmenschen einfach sehen. Gerade wenn man dann halt auch so in einem Feld von angehenden Menschen ist, die mal anderen Menschen mit Problemen helfen sollen. Also es hat ja dann auch Auswirkungen darauf, wie man hilft.
Absolut.
Und ja, es gibt dann halt auch noch verschiedene Standpunkte, die eben das Gegenteil so belegen, dass der Mensch eben vom Grund aus gut ist. Da gibt es zum Beispiel den Primatenforscher De Waal, der halt sagt, dass Rücksichtnahme und Empathie eben auch bei den Primaten und eigenen Säugetieren da ist. Und deswegen kann diese Fassadentheorie ja gar nicht stimmen, weil das haben sie sich halt angeeignet in der Evolution, um miteinander zu leben, dann kann es ja keine Moral sein, so ungefähr. Und es lässt sich halt schwer revidieren, auch wieder dann diese Meinung, dass der Mensch schlecht ist oder halt auch diese Experimente, da gibt es noch mehrere, die halt einfach gefälscht sind, sag ich jetzt mal. Und weil wir halt auf diese Skandale auch besser reagieren. Unser Gehirn ist ja auch so ein bisschen aufgebaut, dass es halt negative Reize dann mehr wahrnimmt, weil es noch so aus dem Urinstinkt zum Überlebensschutz diente. Und ich meine, es wissen ja auch die Medien ganz klar, gut zu nutzen. Deswegen gibt es ja auch immer so viele negative Schlagzeilen und Skandale. Und die bekommt man dann halt einfach mehr mit als das andere. Und es wurde zum Beispiel auch nämlich schon Anfang der 2000er, glaube ich, war das, wurde dieses Experiment, sollte wiederholt werden, als Reality-TV-Show. Und da gab es erstmal Aufruhr, wie das jetzt überhaupt sein kann, dass man sowas Unethisches im Fernsehen zeigt. Und das wurde auch abgebrochen, das Experiment, aber diesmal, weil es so langweilig war, weil einfach nichts Spannendes passiert ist außer Teekränzchen, dass das aus Medien-Entertainment-Sicht einfach keinen Sinn ergeben hat.
Mhm. Ja.
Und ja, ich glaube, man sieht jetzt dann so ein bisschen, okay, negativ, pessimistisch. Warum ist das Ganze jetzt schlecht oder schlimm? Weil ja, wenn ich jetzt so ein negatives Bild habe, dann erwarte ich ja auch Negatives. Und das ist ja so ungefähr die Definition von Pessimismus. Und dass das jetzt nicht förderlich ist, vielleicht auch schon klar. Und aus neurologischer Sicht wird Depression ja auch als pathologischer Pessimismus beschrieben, also als krankhafter Pessimismus. Das heißt, immer wieder, wenn wir jetzt mit diesem negativen Menschenbild oder anderen Sachen halt da konfrontiert werden, was jetzt nicht mal nur in der Meinung sein muss, sondern weil sich das auch alles schon so in unseren Startsystemen eingespielt hat, dass man das vielleicht erstmal gar nicht so sieht, wird ja jedes Mal dann eben schon das Gehirn darauf trainiert, eben pessimistisch zu sein. Und dann denke ich, ist der Schritt halt nicht mehr weit, dass sich dann in manchen Fällen auch eben so eine Disbalance für die Pessimismus und dann einen krankhaften Pessimismus entsteht.
Ja.
Ja.
Super spannend, was du erzählst. Und ich glaube, wenn wir das so auf einen Satz runterbrechen, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Negatives Negatives beeinflusst und Positives Positives. Deswegen ist es ja auch immer so schön oder auch so wichtig, sich oder bewusst mit positiven Dingen zu beschäftigen, sie einzuladen, um mehr davon zu kreieren. Ja, also dein Fokus bestimmt deine Realität, kennen wir, glaube ich, auch alle. Deswegen super spannend, was du da auch sagst. Jetzt bist du gerade in Sri Lanka in Asien. Und wie ist da dein Bild von den Werten, die die Menschen dort leben, die Kultur im Gegensatz zu hier?
Also was ich mega schön finde hier zum Beispiel, und das ist wirklich flächendeckend vorhanden, es wird viel bewusster gegeben und genommen, weil du hier zum Beispiel immer mit beiden Händen nimmst und mit beiden Händen gibst. Und wenn du nur eine gerade frei hast oder hinkommst, dann legst du die andere an die Ellenbeuge, dass du halt quasi die verlängerte Hand hast. Also so wird alles, also nicht nur Geld, sondern ich habe es dann irgendwann gesehen, als der auch den EC-Karten-Ding so gegeben hat und dachte so, ah, es ist nicht nur Geld, und dann auch danach gefragt, also nie alles, was du gibst und nimmst, nimmst du bewusst mit zwei Händen und gibst du auch bewusst mit zwei Händen. Ja, also das fand ich auf jeden Fall schön. Und also hier sind die Menschen auch einfach grundsätzlich, würde ich sagen, lebensfreudiger. Sie lachen sehr viel, sie schauen sich in die Augen und lachen. Das ist so was bei uns ja auch so ist. Auf dem Dorf grüßt man sich ja schon, aber wenn du jetzt in der Stadt einfach jemanden anguckst und anlächelst, ich habe es nämlich auch ausprobiert, weil ich es vom Reisen mitgenommen habe. Du kannst viele Leute anstecken, aber viele sind auch so ein bisschen so, kenne ich die oder warum lacht die einen jetzt an? So ein bisschen perplex. Das ist was ich auch sehr schön finde hier. Und gut, es ist auf jeden Fall klar ein buddhistisch geprägtes Land, das merkt man auch. Aber es ist natürlich, also man hat ja, finde ich, bei uns im Westen auch so die Vorstellung vom Buddhismus als Lebensreligion jetzt nicht so, aber also halt hier ist tatsächlich, viele Leute glauben jetzt auch so an Buddha, wie wir jetzt an Gott, sage ich mal. Also da gehst du halt dann auch hin, machst du dein Gebet und gehst wieder und wirfst was in Spendenpott. Also ist auch nicht so der reine Glaube, wie wir uns das jetzt vorstellen, dass die dann alle meditieren und so. Also das wurde da auch schon so ein bisschen institutionalisiert, sage ich mal, so, auch wie bei uns halt vom Kernglaube, die Kirche da wieder was halt drumherum gebaut hat. Sowas gibt's hier schon auch. Aber generell wird da, denke ich, ein bisschen anders da miteinander umgegangen und es die Hilfsbereitschaft und die Großzügigkeit ist hier sehr, sehr groß. Also was alles immer so verschenkt wird oder wenn hier Krisen sind, dann gibt da jeder sein Letztes und dann hilft sich halt der Strandabschnitt mit den Leuten aus der Bergregion und bei der nächsten Katastrophe andersrum. Also das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend zu sehen und mehr Community-Leben halt auch. Die Leute sind näher beieinander und helfen sich
dann. Wunderschön. Du hast jetzt auch schon viel gezeigt, auch sicherlich auch Inhalte aus deinem Buch. Was würdest du sagen, war so dein Wendepunkt, an dem du jetzt gespürt hast, okay, jetzt verändert sich auch wirklich etwas und jetzt geht's in eine andere Richtung?
Also ich denke, es gibt immer so ein bisschen mehr als einen Wendepunkt. Also zumindest ist es für mich so, klar, wenn ich das jetzt wirklich runterbrechen sollte, ich glaube, so diesen Mindshift damals, den ich hatte, als ich dieses Buch in der Klinik gelesen habe, von ich bin hoffnungsloser Fall zu okay, da ist was, das war auf jeden Fall so ein ganz wichtiger Schritt, dass ich da halt wieder die Motivation und die Hoffnung gefunden habe, die ich halt zwischenzeitlich verloren hatte. Und ansonsten ist für mich immer so, wenn ich irgendwie was erkenne und dann aber auch das implementieren kann in meinem Leben, dann, wenn beides zusammengreift, dann ist auf jeden Fall immer eine große Veränderung da. Also auf der einen Seite jetzt vielleicht zu sehen, okay, ich manipuliere mich mit meinen eigenen Gedanken, ist so die eine Erkenntnis. Und dann aber auch beim nächsten Mal das in der Situation auch zu erkennen und dann sich nicht drauf einzulassen, ist dann halt nochmal die Handlung. Und wenn beides dann halt immer zusammenkommt, dann ist auf jeden Fall wieder eine große Veränderung für mich da gewesen.
Ja, voll schön. Wenn jetzt jemand vielleicht auch gerade die Folge hört und vielleicht selbst auch mit depressiven Phasen zu kämpfen hat oder vielleicht auch schon eine hatte, wie auch immer, was würdest du dieser Person gerne mitgeben aus deiner Erfahrung?
Ja, es ist ja immer sehr unterschiedlich. Und deswegen einfach vielleicht zu der Erinnerung, die Depression in dem Fall ist ja eine Reaktion vom Körper und Geist. Und das heißt, da ist was davor da gewesen, was das eben auslöst. Und dass man eben einfach schaut, dass man das findet. Und dass es eben auch nicht nur so eine Sache sein muss, sondern dass es oft auch ganz viele Sachen sind, die zusammenkommen. Und klar, wenn mir dann früher jemand gesagt hat, ach, dann geh mal in die Natur spazieren, da habe ich den Vogel gezeigt, das hilft mir jetzt auch nicht. Aber das ist auch so ein Punkt, mir hilft die Natur schon sehr viel und tut einem auch gut und ist ja auch nachgewiesen, so die Effekte und alles, bla bla. Ja, aber es ist halt so ein Punkt von vielen. Und wenn die halt so zusammenkommen, dann ist auf jeden Fall da was möglich. Und gerade wenn man vielleicht schon länger so in so einer Phase steckt, dann nicht aufzugeben, da weiterzusuchen und nicht warten, dass es besser wird, einfach weil vom Warten alleine wird es höchstwahrscheinlich nicht besser werden, sondern dann, wenn wir halt was verändern. Und dann kann uns das Leben auch eine Antwort geben, die nicht Depression ist.
Ja.
Ja.
Schön. Sehr, sehr schön. Erstmal vielen Dank dafür. Und ich glaube, wir haben jetzt schon ganz viel auch gesprochen. Du hast uns super viele wertvolle Einblicke gegeben in deinen eigenen Weg, in deine Erfahrung auch mit der Depression. Und vielleicht noch eine letzte Abschlussfrage. Jetzt sind 10 Jahre vergangen seit deiner Diagnose. Und wenn du jetzt nochmal dein 17-jähriges Ich treffen würdest, was würdest du ihm mitgeben, also deinem früheren Ich, mit deinem Wissen, was du jetzt hast?
Also ich glaube, auch so einiges, was ich jetzt gerade gesagt habe und vor allem, ich hatte oft einfach schon dieses Bauchgefühl, so mit mir ist ja eigentlich alles in Ordnung, ich bin einfach nur sehr sensibel und was so auf der Welt passiert, ist auch schrecklich und alles. Und so ein bisschen mein Bauchgefühl beizubehalten, okay, das tut mir nicht gut, dann muss ich mich damit vielleicht auch nicht konfrontieren oder ja, dass man sich selbst nicht so dann als Problem sieht, sondern dass man einfach guckt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und nie den Glauben an sich selbst zu verlieren oder zu zweifeln, dass irgendwie man komisch ist oder anders, sondern dass man das halt vielleicht gerade zu seinen Stärken macht und anstatt, dass man das halt wegarbeiten will und sich irgendwie doch versucht, in so ein System zu Ding, was einem halt an vielen Ecken zu klein ist oder zu vorgegeben, ja, dass man sich da eben nicht drin verliert, sondern einfach seine Eigenheiten und seine Besonderheiten ausbaut und ja, dass er seinen eigenen Weg findet.
Wie schön. Ja, und daraus vielleicht dann ein Buch entstanden ist, wie bei dir. Wie schön.
Ja, jeder hat natürlich so seine Sache, die er mal verwirklichen kann.
Ja, genau. Es ist ja auch oft so, dass uns die Momente, an denen wir wirklich am Boden waren, daraus irgendwann eine Kraft ziehen können und daraus etwas entstehen lassen können, wofür wir in diesen Momenten ja niemals die Kraft hätten, aber rückblickend halt einfach mit der Weisheit und mit dem Durchlebten viel mehr weitergeben können.
Ja, dem kann ich nur zustimmen.
Genau. Also, richtig schön. Ich hoffe, es war jetzt einfach für viele einfach mal ein Einblick, ein toller Erfahrungsbericht von dir. Danke dir auch für deine Offenheit, deine Geschichte, dein Teilen. Und ja, ich wünsche dir vor allen Dingen alles Gute und dass du da weiterhin ganz viele Menschen inspirieren kannst und ja, wieder ermutigen kannst, wieder Selbstverantwortung zu übernehmen. Also, vielen Dank, Sophia, dass du da warst. Und ich wünsche dir,
wie gesagt, auch für deine tollen Fragen.
Sehr gerne. Also, alles Liebe und bis dann. Ciao.
Ciao.